PMS, Podcasting My Sanity, der Podcast rund um das Thema Frauengesundheit. Heute geht es um ein Thema, womit jede Frau vermutlich irgendwann einmal in ihrem Leben konfrontiert wird. Vor allem in diesen Frauenklatschzeitschriften ist es ein besonders beliebtes Thema. Wir sprechen heute über das Thema Gewichtsmanagement bzw. Diäten. Also es geht um Fragen wie, was darf bei einer seriösen Diät nicht fehlen, wie gehe ich eigentlich mit Heißhunger um und wie sinnvoll ist eigentlich diese viel diskutierte Abnehmspritze. Und damit erstmal hi und herzlich willkommen zu PMS Podcasting My Sanity. Mein Name ist Shanyu Xu, schön, dass ihr zuhört und wenn euch der Podcast gefällt, freue ich mich natürlich wie immer über eine 5-Sterne-Bewertung oder wenn ihr den Podcast auch mit FreundInnen teilt. Aber zurück zum Thema. Meine heutige Gästin heißt Alessia Schulz. Sie ist studierte Molekularmedizinerin und Abnehmcoach. Und vielleicht kennt ihr sie auch schon von Instagram. Da teilt sie übrigens ihr geballtes Wissen zu allem rund um das Thema Abnehmen und Gewicht halten. Ihren Account verlinke ich euch hier mal in den Shownotes. Und bevor wir gleich einsteigen, vielleicht noch ein kurzer Hinweis. Ziel dieser Folge soll es nicht sein, irgendwelche Maßstäbe zu vermitteln oder zu sagen, Frauengesundheit bedeutet weniger Gewicht. Ich persönlich finde es wahnsinnig wichtig, sich selbst wohl und gesund zu fühlen. Deswegen habe ich mit Alessia auch darüber gesprochen, wann man bzw. wer überhaupt eine Diät machen sollte. Außerdem hat mir Alessia ein paar Tipps und Tricks verraten, wie dieses große Mysterium Abnehmen mit all seinen Regeln und Diätplänen ein bisschen greifbarer und messbarer wird. Und ich habe sie gefragt, ob ich mich als Stressesserin irgendwie umpolen kann. Und erfahren, dass Frauen beim Abnehmen leider mehr leiden als Männer. Und es geht auch darum, warum so viele Menschen scheitern und wie man das verhindern kann. An dieser Stelle ein kurzer Spoiler: Stagnation sollte von vornherein mit eingeplant werden. Aber genug vorweg, viel Spaß beim Gespräch. Hallo Alessia, schön, dass du heute da bist. Zum Einstieg vielleicht mal ganz allgemein, wie funktioniert Gewichtsabnahme oder auch Zunahme? Was passiert da eigentlich im Körper?
Gute Frage. Letztendlich ist es relativ simpel. Also ich beziehe mich jetzt erstmal auf das Thema Fettgewebe. Letztendlich geht es um Energiebilanz. Also wenn man mehr einnimmt, als man an Energie verbraucht, dann nimmt man zu, weil der Körper sagt, okay, es kommt mehr Energie rein, das muss ich irgendwo speichern. Und wenn man nicht gerade ganz viel trainiert, wird das wahrscheinlich Fett sein. Ja? Wenn man weniger isst, als man verbraucht, dann braucht der Körper auf einmal Energie und wird seine bevorzugte Energiequelle Fett nutzen und diese abbauen. Genau. Und wenn man sein Gewicht halten möchte, muss man die Bilanz genau treffen, so viel einnehmen, wie man verbraucht. Und dann würde man sein Gewicht halten.
Sehr einleuchtend. Vielleicht noch eine andere allgemeine Frage. Was würdest du sagen, wer sollte eigentlich überhaupt abnehmen oder zunehmen? Also wann ist es vielleicht auch medizinisch notwendig?
Es ist auch eine spannende Frage. Letztendlich geht es gar nicht so um den BMI. Vielleicht hast du es schon mal gehört. Das ist der Body Mass Index. Der wird bestimmt aus Körpergröße und Gewicht. Und der ist oft nicht so aussagekräftig, weil es gar keine Aussage darüber zulässt, wie viel Muskelmasse man hat, wie viel Fettmasse man hat und so weiter und so fort. Und das Entscheidende, was man sich anschauen sollte, ist eigentlich Körperfettanteil bzw. Körperfettmasse und Muskelanteil bzw. Muskelmasse. Genau, kann man bestimmen bzw. es gibt so einen schönen Spruch, den habe ich letztens erst gehört. Wenn es wackelt, dann ist es Fett. Ne? Man kann es auch ganz gut an der Körperform sehen. Hey, sieht man Muskulatur? Sieht man diese nicht? Hat man eben Unterhautfett oder hat man wie so eine Art Bierbauch? Das kommt ja bei Männern vor. Dann kann man hier schon sagen, dass man einen erhöhten Körperfettanteil hat. Genau, ich denke, bei den meisten, die sich darüber Gedanken machen, die merken, sie können irgendwie am Bauch mehr in die Hand nehmen oder, wie gesagt, haben wie so eine Art Bierbauchdruck irgendwie, ne? Also eine Verformung um den Stamm herum. Das würde ich sagen, ist auf jeden Fall ein medizinisches Thema. Genau, das andere ist eher aus optischen Gründen, solange es halt im Normalgewicht ist. Genau.
Es gibt ja auch das Phänomen von Skinny Fat sozusagen. Mhm. Also das sind dann sehr schlanke Menschen, die wahrscheinlich jetzt auch nicht so viel zu greifen haben um den Bauch herum, sage ich mal äußerlich. Aber wo die Organe dann sozusagen oder um die Organe herum sehr viel Fett ist. Wie stelle ich sowas denn fest? Also woher weiß ich denn, ob ich jetzt Skinny Fat bin oder habe?
Mhm. Genau, das sind die sogenannten Toffees. Thin outside, fat inside. Ich würde sagen, das merkt man auch relativ einfach. Die haben eigentlich einfach wenig Muskelmasse und trotzdem fühlen sie sich irgendwie, ich würde mal sagen, schwammig. Weil wenn jemand richtig, richtig, sag ich mal, drahtig ist, dann hat er auch nicht viel Körperfettanteil und wenig Muskelanteil. Aber auch hier, es ist so ein bisschen schwammig und man sieht einfach keine Muskelansätze, würde ich sagen. Also man hat sehr wenig Muskulatur. Man merkt das auch, wenn man den Arm anspannt und sich da nichts bewegt oder auch an den Beinen. Dann ist es wahrscheinlich so, dass man halt eben mehr in diese Richtung tendiert. Man kann zum Beispiel in die Apotheke gehen oder zum Sportmediziner und sich mal messen lassen oder auch schon diese, sagen wir mal, Gewichtswagen mit Körperfettanteil für zu Hause können das schon auch ein bisschen widerspiegeln. Genau.
Okay. Und nehmen wir mal an, ich habe leichtes Übergewicht und möchte abnehmen. Wie fange ich da am besten an und was rätst du da den Menschen in einem Coaching bei dir?
Zuallererst ist es ganz wichtig zu gucken, wie ist der Ist-Zustand? Also wo bewegst du dich hier wieder in der Energiebilanz? Ne? Bewegt sich die Person über ihrem Energiebedarf? Macht es Sinn, dass sie im Übergewicht ist, weil der Körper sagt, hey, ja gut, wenn ich mehr reinbekomme und das nicht verbrauche, dann lagere ich das natürlich an, wäre ja dumm. Ne? So. Und es gibt aber auch Personen, die im Übergewicht sind, aber weniger essen, als sie verbrauchen. Und das ist erstmal paradox. Kommt aber dadurch zustande, dass sie vielleicht Hormondisbalancen haben, dass sie viel Stress haben, dass sie dadurch, dass sie längere Zeit weniger gegessen haben, als sie verbrauchen, ihren Stoffwechsel so ein bisschen runtergefahren haben. Also es bedeutet, Körpertemperatur wird vielleicht runtergefahren, Haarwachstum, Nagelwachstum, halt so, ich sag jetzt mal, nicht lebenswichtige Funktionen, auch sowas wie Fertilität, weswegen man dann zum Beispiel auch Zyklusprobleme bekommt und so. Und dann aber der Körper in so einen Notfallmodus geht. Das ist biochemisch ein bisschen komplexer, aber letztendlich Cortisol geht zum Beispiel hoch. Und das ist was dann eher dazu führt, dass man zum Beispiel am Bauch mehr Fett ansetzt. Und halt dann in Momenten, wo man dann mal drüber schlägt, dann der Körper so ist so, Gott sei Dank, endlich gibst du mir was zu essen und das dann gefühlt direkt ansetzt. Ne? Genau. Also das, da muss man so ein bisschen schauen, wo befindet sich die Person oder deckt sie ihren Bedarf. Und das ist das Erste, was ich auch checke. Also Energiebedarf ausrechnen und die Person mal ein bisschen mitschreiben lassen. Was isst sie denn so über den Tag? Und gucken lassen, hey, deckst du deinen Energiebedarf oder schießt du drüber, schießt du drunter, um auch das Sättigungsgefühl irgendwie abschätzen zu können. Und genau, je nachdem, wo sich die Person befindet, passe ich dann erstmal auf so eine genannte Auffüllphase an, also dass ich sage, hey, das Ziel ist jetzt, dass wir deinen Bedarf decken und dass du dich darin zurechtfindest, ein Gefühl dafür bekommst und auch dein Sättigungsgefühl so ein bisschen austarierst. In der Phase schaue ich mir auch immer Nährstoffe an, weil wenn nichts reinkommt außer Kalorien, sage ich jetzt mal blöd gesagt, dann ist dein Körper auch nicht befriedigt, weil Nährstoffe sind der zweite Punkt, warum Sättigungsgefühl sich erst einschaltet, wenn diese reinkommen. Also wichtige Punkte sind sowas wie Proteine, Fette, genau, Vitamine, Mineralien. Und wenn es da eben hapert, dann kann es sein, dass das Sättigungsgefühl hier nicht kommt. Und das checke ich sozusagen alles mit der Auffüllphase einfach ab. Genau, wenn die Person sich hier eingefunden hat und merkt, hey, okay, ich werde satt bei meinem Energiebedarf, das funktioniert gut. Und auch das Gewicht in dem Verlauf, das mache ich so 2 bis 4 Wochen mit der Person, sich auch hält, das ist ganz wichtig, also das auch wirklich abzuprüfen, dann kann man sagen, man geht ins Kaloriendefizit und man nimmt die Ernährung, die man in der Auffüllphase genommen hat und nimmt einfach ein bisschen weniger Kalorien, aber führt diese eigentlich weiter. Genau.
Okay.
Und dadurch hat man eben eine Ernährungsweise, die man langfristig durchführen kann und kann dann halt eben spielen, okay, möchte ich abnehmen, gehe ich in ein Kaloriendefizit, möchte ich mein Gewicht halten, dann genau Kalorienbilanz treffen. Wenn ich irgendwann mal zunehmen will, gehe ich drüber. Aber die Ernährung verändert sich nicht groß. Und das macht es halt am Ende langfristig und machbar. Und ja. nicht zu einer Crash-Diät.
Vielleicht gehen wir nochmal auf das Thema Energiebilanz ein. Woher weiß ich denn, wie viel ich am Tag essen darf, in Anführungsstrichen, und wie viel ich verbrennen muss? Du hattest ja von der Formel gesprochen. Wie wird sowas berechnet und wie ist da so das optimale Verhältnis?
Ich benutze die Mifflin-St. Jean-Formel. Das ist einfach so im Bereich Energieberechnung so die neueste. Die ist von 1980. Mhm. Andere Berechnungsformeln sind zum Teil vom 1918, also von vor dem Zweiten Weltkrieg. Da haben sich die Leute noch ein bisschen mehr bewegt. Von dem her benutze ich die. Aber letztendlich ist es gar nicht so entscheidend, welche Formel man nimmt. Bei Frauen kommt man meistens zwischen 1200 und 1600 maximal Kilokalorien für einen Grundumsatz raus. Das ist der Energiebedarf, den man braucht, einfach nur zum Leben, wenn man den ganzen Tag im Bett liegen würde.
Okay.
Und gar nichts machen würde. Also für Atmung, Blutdruck, Temperatur,
das Gehirn,
Fruchtbarkeit und so weiter, alle lebenswichtigen Funktionen. Mhm. Und da kommt dann eben noch Bewegung obendrauf und das ist natürlich sehr individuell. Wie viele Schritte macht man am Tag? Hat man zusätzlich Sportarten, die man ausführt? Ist man jemand, der die ganze Zeit rumfuchtelt beim Sprechen und mit dem Fuß wippt so? Das alles verbraucht Energie. Und das ist halt dann wichtig, noch mit zu messen. Man kann das zum Beispiel, indem man einfach einen Schrittezähler hat, wenn man weiß, okay, man macht nur Schritte am Tag. Man kann auch so Pauschalaussagen für Sportarten treffen. Ich mag es lieber, tatsächlich irgendwie so eine Uhr zu haben, mit der man das messen kann, so ein bisschen den Puls, weil davon kann man das auch ablesen, wie intensiv das Ganze ist. Und das kann man einfach alles aufaddieren auf den Grundumsatz und dann hat man seinen täglichen Bedarf. Und letztendlich, wie ich es auch schon gesagt habe, bei der Offelphase ist es wichtig, nicht diesen Zahlen einfach zu vertrauen, sondern das zu testen. Mhm. Weil letztendlich kann dir diese Formel das nicht wirklich sagen. Also man hat so eine Fehlerschwankung von 200 Kilokalorien allein beim Grundumsatz. Letztendlich kann dir keiner sagen, wie viel du wirklich bei Bewegung verbrauchst. Es gibt so auch hier wieder Pauschalaussagen. Aber letztendlich muss man das testen.
Und gibt es beim Thema Abnehmen eigentlich einen Unterschied zwischen Männern und Frauen?
Hell yeah, leider. die Frauen wollen es nicht hören, aber Männer haben uns natürlich in dem Sinne ein bisschen einen Vorteil. Die sind nicht so sensibel, weil sie kein weibliches Hormonsystem haben. Mm. Ja? Also alleine, dass du jeden Tag aufwachst, theoretisch mit der gleichen Energie, wenn deine Nacht ähnlich verlaufen ist, ist halt einfach ein Unterschied. Ne? Mm. Und dann haben sie den gleichen Testosteronspiegel jeden Tag, außer sie machen irgendwas Dummes, sag ich mal. bei Frauen ist es durch den Monat hinweg unterschiedlich. Du hast die erste Zyklusphase, wenn man das grob abteilt, und die zweite Zyklusphase. Und ja, du kennst wahrscheinlich selber genauso wie ich. Mhm. Erste Zyklusphase, geil bis zum Eisprung. Und dann wird man so ein bisschen kritischer, so ein bisschen gemütlicher,
träge,
was auch seine, positiven Seiten hat. Aber das bringt das Ganze halt ein bisschen durcheinander, kann mehr zu Heißhunger führen und so weiter. Und wie gesagt, auch das Hormonsystem der Frau ist generell etwas empfindlicher. Mhm. Wenn wir sehr stark ins Kaloriendefizit gehen, dann oder zu stark für unseren Körper, das kann hier auch individuell sein. Aber ich habe bei mir gemerkt, an dem Punkt, wo ich gerade zum Beispiel bin, wenn ich 300 Kilokalorien ins Defizit gehe, und da werden meine Klienten alle lachen und sagen, das ist so unser Minimum. Mhm. Aber bei mir ist das schon echt viel und mein Körper sagt mir direkt, nö, ich will das nicht, indem dass er die Periode ausfallen lässt.
Mhm.
Und daran kann ich halt so ablesen, das ist nicht ganz das gesündeste für mich. Ich musste einfach langsamer rangehen. Das ist bei anderen anders. Aber letztendlich ist es bei Frauen einfach ein bisschen langsamer, etwas behutsamer muss man an das Ganze rangehen als bei Männern. Genau.
Ach, verdammt. Aber wir sind nun mal hormongesteuert.
Genau. Und wir müssen auch nicht, das will ich auch mal ganz kurz sagen, wir müssen auch nicht so definiert sein wie Männer. Also wir sind auch so ausgelegt, dass unser Körperfettanteil zwischen, sag ich mal, minimal 18-30% ist.
Mhm.
Bei Männern sollte das optimalerweise zwischen 8-12% sein. So ein richtiges Sixpack, kann man sagen, hat man so unter 14%.
Mhm.
Und da sieht man schon, Frauen sollten im Normalfall auch kein krasses Sixpack haben. Also das ist eigentlich so ein Trend, der sich nicht so lohnt gesundheitlich.
Mhm.
Hufen sind schön und wir dürfen auch mehr Körperfett haben. Man muss halt so ein bisschen gucken,
ja, definitiv,
wie der Körper reagiert. Genau.
Okay, also nehmen wir mal an, ich habe jetzt alle Infos und bin motiviert, damit anzufangen. Wann fange ich denn am besten an mit einer Diät? Und gibt es gute bzw. schlechte Zeitpunkte, damit anzufangen?
Ich würde sagen, der offensichtlichste ist, wenn man keine Zeit dafür hat. Also wenn das Leben drunter und drüber geht, ja. Wenn man Deadline hinter Deadline hat, wenn man einfach keine Zeit für gar nichts hat und dann sagt, boah, jetzt will ich auch noch abnehmen. Mhm. Ciao, Kakao. Ja. Also das kann man ehrlich vergessen. Das ist aber, denke ich, recht klar. Ich würde mir hier einfach einen Zeitpunkt suchen, wo man recht entspannt ist, wo man auch schon sich drauf fokussieren kann. Mhm. Man kann sich's einfach machen, indem man vielleicht in der ersten Zyklusphase startet, nach der Periode, aber letztendlich ist das eher zweitrangig.
Jetzt haben wir ja viel über das Kalorientracken geredet und auch so Sachen formeln und berechnen. Es gibt ja auch so viele unterschiedliche, sage ich mal, Diätarten von Intervallfasten über Hinweise, dass man nach 18 Uhr nichts mehr essen soll oder Low Carb oder No Carb. Woran erkenne ich denn, was eine seriöse Diät ist und gibt es das überhaupt oder ist es vielleicht alles nur Marketing?
Also man erkennt daran eine gute Ernährungsform, dass sie auf Nährstoffe ausgerichtet ist. Mhm. Und alle Diäten, die man so sieht, also Intervallfasten oder mir fällt jetzt irgendwie, es gibt sogar eine Erdbeerdiät, ja. Es gibt eine Spargel, also so verrückte Sachen. Und da geht es einfach darum, man versucht die Ernährungsweise irgendwie von den Kalorien her einzuschränken, weil dann nimmt man ja ab, das stimmt ja. Ne? Wenn man ein Kaloriendefizit kommt, muss der Körper Körperfett aufwenden. Das funktioniert am Anfang. Wenn man aber nicht guckt, was braucht der Körper so an Nährstoffen am Tag und wird das gedeckt, dann sagt er irgendwann, hey, ich habe darauf nicht so Bock. Mhm. Ich würde das gern verändern. Ich mache da jetzt nicht mehr mit und dann irgendwann setzt sich der Jojo-Effekt ein und man hat irgendwie auf einmal Bock auf Sachen und kann sich nicht mehr so kontrollieren wie sonst. Und das ist halt so der Anfang vom Ende von der Diät und das kommt immer. Mhm. Also es kann mir keiner erzählen. Ich habe noch nie eine Story gehört, wo jemand gesagt hat, hey, ich habe, keine Ahnung, 3 Monate nur Sellerie gegessen, hat super funktioniert. Das kommt immer zurück.
Man hört ja auch immer wieder von Diäten eben, wo es in kürzester Zeit signifikante Erfolge gibt, ja. Also ist da was dran? Also geht das überhaupt?
Wie signifikant meinst du? Also wie
ja,
stark?
Ja, sowas wie 10 Kilo in 10 Tagen oder so. Ich sag mal so eine Tagline in so einem Klatschmagazin.
Ja, oh perfekt. Mit solchen Zahlen kann ich gut arbeiten. Also 10 Kilo in 10 Tagen würde bedeuten, man bräuchte 1 Kilo Abnahme pro Tag. Mhm. Und das Schöne ist, das ist ja nicht irgendwie einfach Magie, sondern letztendlich kann man sagen, um 1 Kilo Körperfett abzunehmen, muss man 7000 Kilokalorien einsparen. Mhm. Ja? Und das bedeutet, man müsste am Tag 7000 Kilokalorien weniger essen, als man verbraucht. Die durchschnittliche Frau braucht 2000 Kilokalorien am Tag, der durchschnittliche Mann 2500, 3000, sowas um den Dreh. Und da merkt man direkt, okay, die Person müsste sich sehr, 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 sehr viel mehr bewegen, als sie schon tut. Und also für 7000 Kilokalorien müsste man sich, glaube ich, echt zu Tode hampeln. Mhm. Und da wäre auch noch nichts zu essen. Mhm. Das ist wichtig. Ich würde sagen, kompletter Bullshit. Mhm. Ne? Genau. Also was bei mir realistisch ist, würde ich mal sagen, ist 0,5 bis 1 Kilo die Woche. Mhm. Aber dass jemand bei mir 1 Kilo die Woche abnimmt, ist eher selten. Und ist auch nicht im Durchschnitt so. Also es gibt mal Phasen, wo man eben mal ein bisschen schneller unterwegs ist, weil man, weiß ich nicht, gerade viel draußen ist. Jetzt ist der Sommer da, man geht wandern und Fahrradfahren und was auch immer. Aber es gibt halt dann auch wieder Phasen, wo es vielleicht nicht so schnell ist. Also im Durchschnitt 1 Kilo abnehmen ist schon happig in der Woche.
Und was würdest du sagen, macht eine gute Diät aus? Also worauf muss ich achten und was darf auf gar keinen Fall fehlen? Du meintest ja schon nährstofforientiert, aber gibt es da noch andere Tipps?
Also wenn man nährstofforientiert ist, aber gleichzeitig auch im Kaloriendefizit, ist von der Ernährung her eigentlich alles gewuppt schon. Ist schon alles intus. Letztendlich auch Bewegung zu einem gewissen Teil. Ne? Also das meiste wird in der Küche passieren. Ernährung ist beim Thema Abnehmen entscheidender und hat einen größeren Hebel als Bewegung, weil man kann eine Stunde joggen gehen und 600 Kilokalorien verbrauchen und in 10 Minuten ein Kuchenstück essen mit 600 Kilokalorien. Also da hat man hier einfach einen schnelleren Hebel, würde ich mal sagen. Ja, und das führt dann auch bei der Ernährung zum Sättigungsgefühl, das man haben möchte, dass man letztendlich auch dabei bleiben kann, so rein körperlich erstmal.
Mhm.
Genau, Bewegung macht das Ganze halt in dem Sinne einfacher, dass man sich bewegt, Muskulatur erhält. Das ist auch ein wichtiger Punkt bei der Abnahme, weil man will ja nicht abnehmen und dann einfach im Nachhinein ähnlich viel Körperfett haben, einfach die Muskulatur komplett abgegeben haben. Deswegen ist so ein bisschen Bewegung schon wichtig. Mhm. Zumindest so viel, wie man vorher gemacht hat, damit man die Muskulatur, die man hat, weiterhin erhält.
Mhm.
Genau. Und dann letztendlich muss man einfach gucken, dass man sich auch bei Laune hält, dass man die Abnahme auch so gestaltet, dass man sagen kann, hey, nicht bei 1 Kilo, aber wenn man sagt, hey, ich möchte 10 oder 20 oder zum Teil 30 Kilo abnehmen, muss es schon so langfristig sein, dass man sagt, okay, ich habe da auch Genuss mit dabei. Ich esse nicht jeden Tag mein verdammt gleiches Porridge, mittags ein Salat, den ich schon nicht mehr sehen kann und abends nicht schon wieder das gleiche Ofengemüse oder was auch immer, sondern dass man hier auch ein bisschen guckt, dass man sich bei Laune hält. Und dann macht man letztendlich das Ganze so lange, bis man bei dem Gewicht ist, das man gerne haben möchte.
Mhm.
Genau.
Und wie sinnvoll ist es deiner Meinung nach, auf bestimmte Lebensmittel komplett zu verzichten, beziehungsweise sie sich zu, verbieten?
Denk mal nicht an den roten Elefanten. Kennst du den Spruch? Ich denke schon. Wenn nicht, das ist so ein typischer Spruch in der Psychologie. Also wenn man sich was verbietet und ganz arg sagt, ich darf das nicht, ich darf das nicht, ich darf das nicht, dann hat man die ganze Zeit im Kopf, ich darf nicht Süßigkeiten. Das Gehirn hört die ganze Zeit Süßigkeiten oder was auch immer. Und wird sich dahin mehr hingezogen fühlen. Also Verbote funktionieren in der Psychologie einfach nicht. Gibt's ganz viele tolle Studien dazu, auch mit Schokolade und so weiter. Die Leute können sich da einfach nicht zusammenreißen, selbst in einem Studiensetting, wo sie wissen, das wird alles dokumentiert. Naja, deswegen verzichten ist nicht das Ding. Das Einzige, wo Verzicht Sinn macht, ist, wenn es einem nicht gut tut. Also wenn man Unverträglichkeiten hat, dann sollte man tatsächlich diese Sachen weglassen, weil jedes Mal, wenn man dieses Lebensmittel konsumiert, wird man eine Entzündungsreaktion haben.
Mhm.
Und Entzündung im Körper bedeutet immer auch, dass zum Beispiel Heißhunger aufkommen kann, was das Ganze auch anstrengend macht.
Du hast es ja angesprochen, es geht dann auch darum, etwas zu finden, was für einen langfristig funktioniert. Wie fange ich da an? Also wie finde ich etwas, was für mich langfristig funktioniert? Also wie bleibe ich bei der Stange? Und warum scheitern eigentlich überhaupt so viele Menschen auch beim Thema Abnehmen?
Also wie findet man was, was langfristig funktioniert? Ich würde sagen, immer wieder testen und evaluieren.
Mhm.
Mein Tipp ist auch immer, das ist das Einfachste, sich Personen zu suchen, die das schon geschafft haben oder die eben hier beratend tätig sind, weil dann macht man sich das einfach einfacher. Aber letztendlich ist mental auch wichtig, dass man sich da so einen Blick hat, dass man sich nicht zu viel verbietet, nicht unrealistische Ziele hat. Das ist auch was eben viele oder womit viele starten. Und hier jemanden zu haben, der ihnen sagt, hey, guck mal, das ist ganz normal, das ist realistisch, das ist unrealistisch. Und das fühlt sich gut an, cool, hier machen wir weiter. Also hier eine führende Komponente zu haben, macht es sehr viel einfacher.
Und was sind deine Tipps für deine KlientInnen, mit Rückschlägen oder auch Stagnation umzugehen?
Also was natürlich der Vorteil meiner Klienten ist, ist, dass sie mir einfach direkt schreiben oder mich darauf ansprechen oder ich merke bei ihnen, dass es jetzt irgendwie langsam stagniert und spreche sie darauf an und wir reden darüber und decken so ein bisschen auf, was sind die Gedanken, was sind die Gefühle, die hinter dem steckt, was sie gerade machen. Und das Lustigste ist immer, beziehungsweise das Häufigste, ist immer, dass sie nicht im Blick haben, wo ihr Gewicht eigentlich sein sollte, sondern wo es gerade ist. Um da mal kurz auszuschweifen, diese Formel, die ich nehme, 7000 Kilokalorien einsparen, ist 1 Kilo Körperfett abnehmen, das berechne ich eigentlich die ganze Zeit mit, während meine Klienten abnehmen. Ich sehe ja, wie viel sie einsparen und rechne das immer mit und ziehe das von dem Anfangsgewicht ab. Und manchmal, aus welchen Gründen auch immer, nimmt Klientin X irgendwie 2 Kilo ab, obwohl sie nur 500 Gramm hätte abnehmen sollen. Und es ist auf der Waage natürlich super cool. Aber letztendlich wird die Person meistens dann wieder auf das berechnete Gewicht hochspringen, weil sie kann ja nicht schneller abnehmen, als es Naturgesetze zulassen. Aber das sind halt auch so Schwankungen von Wassergewicht und so weiter.
Mhm.
Und diese Gewichtsschwankungen sind sehr anstrengend auszuhalten, wenn man dann nicht im Gefühl hat, hey, wo ist man eigentlich wirklich? Weil es zum Teil schon sein kann, dass man irgendwie 2-3 Wochen auf einem Gewicht steht und dann auf einmal runterspringt und dann nochmal hochspringt und dann nochmal runterspringt und es wirkt ein bisschen wahllos, wie Aktienkurse. Ne? Und wenn man da das mitberechnet und so ein bisschen Blick hat, hey, okay, das ist wirklich das, was passieren sollte, hat man da mehr ein Gefühl dafür und kann sehen, ah, okay, insgesamt bewegt sich die Waage tatsächlich so wie das berechnete Gewicht und vom Stoffwechsel her passt das.
Also es gehört quasi dazu, also mit, also das mal stagniert oder mal wieder hoch und runter geht, das ist sozusagen normal bei jeder Diät.
Total. Weil das Ding ist auch, körperlich was passiert im Fettgewebe, das ist sozusagen wie so eine, sag ich mal, Luftpolsterfolie. So kann man sich vorstellen. Man hat die gefüllten Zellen voller Fett. Und das alleine wäre recht unstabil, deswegen hat man auch noch so Bindegewebstrukturen dazwischen. Und das ist ein bisschen so wie so eine Wand. Also da hat man ja auch so Streben und dazwischen die Backsteine. Mhm. Ja, und das Ganze ist halt sehr fest. Und das ist wichtig, damit da nicht einfach grundlos irgendwas kaputt geht und nekrotisch wird oder was auch immer. Und wenn man Fett rausnimmt, ist es wie, wenn man aus dem Backstein die feste Substanz rausnimmt und es dann wabbelig wird. Ja, und das macht das Ganze unstabil. Und damit nicht das ganze Gewebe abstirbt, füllt der Körper zwischenzeitlich die Fettzelle mit Wasser. Bedeutet, man hat schon Fett abgenommen, man sieht es aber nicht auf der Waage, weil es mit Wasser ersetzt wurde. Und dann, wenn das Fettgewebe weitestgehend umgebaut wurde, dann kann es das Wasser loslassen und dann hat man einen schlagartigen Gewichtssprung nach unten. Und das ist dann immer cool, aber halt diese Umbauphasen vom Gewebe sind halt manchmal länger. Und das passiert tatsächlich vor allem so ab 5 bis 10 Kilo Abnahme. Sehe ich das immer, dass es dann so in Stufen passiert.
Super interessant. Welche Rolle spielen denn Psyche und Gewohnheiten beim Abnehmen? Also wenn ich jetzt zum Beispiel vorm Fernseher esse.
Also solange man sich dessen nicht bewusst ist, ziemlich viel. Und man muss sich auch bewusst sein, Gewohnheiten kann man ändern. Man muss nur hier verstehen, was für einen Nutzen haben diese Gewohnheiten. Weil man, oder das Gehirn, nicht man, also wir wollen es ja immer verändern, aber das Gehirn wird so lange daran festhalten wollen, solange es noch irgendwie Nutzen daran sieht und die neue Gewohnheit nicht so viel Nutzen hat für uns kopftechnisch. Also zum Beispiel, wie du gesagt hast, Fernseh gucken und dazu essen, weil man hier sich an seine Kindheit erinnert, weil man das da immer am Sonntag machen durfte oder so, ne? Und es gibt einem ein gutes Gefühl zum Beispiel. Da hat die Gewohnheit nicht mit dem Essen an sich zu tun, dass man in dem Moment Hunger hat und es deswegen braucht, sondern es gibt einem ein Gefühl von Heimat, von schöner Kindheit und erinnert einen zurück an diese Momente. Und wenn einem das vielleicht nicht bewusst ist, kann es das schwerer machen, aufzugeben, weil auf einmal, wenn man nicht mehr am Abend Fernsehen guckt und isst, fühlt es sich nicht mehr so nach Belohnung und Abschluss des Tages an oder was auch immer. Ist es wichtig, hier eine schöne neue Gewohnheit zu finden, mit der man das Ganze ersetzen kann. Und da auch nicht zu viel von sich zu erwarten. Also unser Gehirn kann sich schon echt gut verändern, aber es braucht halt auch ein bisschen Zeit. Man sagt so 60 bis 90 Tage, bis eine Gewohnheit sicher ist oder halt abgespeichert ist im Gehirn. Von dem her muss man sich da einfach auch ein bisschen Zeit lassen oder darf man sich da Zeit lassen und sollte nicht 10 Gewohnheiten auf einmal reinbringen, weil ansonsten merkt man, puh, ich brauche ganz schön viel Willenskraft für diesen Tag. Sondern Schritt für Schritt und wenn das eine gut sitzt, dann das nächste einbringen. So ist es einfach am nachhaltigsten. Und so fühlt man sich auch nicht überfordert von dem Ganzen, sondern dann ist Abnehmen eher nebenbei.
Es gibt ja Menschen, die nehmen unglaublich viel ab, wenn sie Stress haben. Und andere essen ganz viel und nehmen eigentlich zu. Woran liegt das und kann das irgendwie umgepolt werden?
Das liegt daran, was im Körper passiert bei einer Stressaktion oder bei Stress. Es gibt manche Personen, die produzieren mehr Cortisol in Stressreaktionen und das führt dann mehr zu Heißhunger und zu diesem Stressessen. Das habe ich. Wenn ich Stress habe, dann esse ich mehr. Ich weiß nicht, wie es dir da geht.
Ja, ich auch.
Du auch? Okay, ja. Wahrscheinlich bist du dann auch jemand, der sehr viel mehr auf Cortisol fährt in Stressreaktionen. Es gibt andere, die bilden mehr Adrenalin und Noradrenalin. Das ist eher hungerhemmend. Mhm. Und diese Personen nehmen dann eher ab, wenn sie Stress haben. Sie, mein Freund. Ja? Und von dem her, ja, kommt es tatsächlich sehr darauf an, wie die biochemische Reaktion im Körper ist. Man kann das nicht wirklich umpolen. Bei mir habe ich nur gemerkt, wenn ich so viel Stress habe, dass gar nichts mehr geht, dann habe ich irgendwann keinen Hunger mehr, weil einfach ich komplett überfordert bin mit allem. Aber darauf will ich es auch nicht rauslaufen lassen. Das zweite ist Fettsäuren. Es gibt Fettsäuren, die lebenswichtig sind und die wir nur über die Ernährung aufnehmen können. Und wenn auch diese nicht reinkommen, ist halt der Körper so, ja gut, dann sage ich halt so lange Hunger, bis es endlich drin ist. Und wenn es nie kommt, dann gibt es halt immer nur Hunger, das Hungergefühl. Ne? Genau, vor allem Omega-3-Fettsäuren findet man in Fisch, Meeresfrüchten hauptsächlich so, dass man es in angemessenen Mengen aufnehmen kann. Und ich würde mal sagen, jetzt bei Frauen ist so das Nächste, was ich sehe, eigentlich Eisenmangel. Mhm. Und das Witzige ist, der Arzt schaut sich meistens nur das akute Eisen an, aber eigentlich ist viel entscheidender, dass man einen guten Ferritinwert hat. Das ist der Eisenspeicherwert und der ist bei vielen Frauen einfach derbe im Keller. Ich sehe oft Werte von 20 Nanogramm pro Milliliter und das ist viel zu wenig. Man sollte eher bei 100 bis 200 Nanogramm pro Milliliter sein. Mhm. Und da sind die wenigsten Frauen drauf. Also auch um die nationale Verzehrstudie 2 kurz aufzugreifen, 97% der Frauen können ihren Eisenbedarf nicht decken in Deutschland. Das ist einfach fast jeder.
Ja.
Und das sehe ich auch genauso in den Blutwerten. Und Eisenmangel macht schon Heißhunger auch, war bei mir selber auch so. Ich konnte ganze Baguette-Stangen alleine essen. Und ich wusste nicht warum und dachte einfach, gut, dann bin ich einfach eine Raupe. Ich kann nichts dafür, ich muss einfach alles essen, was mir in die Quere kommt. Gott sei Dank habe ich viel Sport gemacht. Aber wäre das so weitergegangen, hätte ich auch massivst zugenommen. Und ich konnte zum Glück diesen Eisenmangel dann beheben. Und dann wurde ich auf einmal satt von Dingen, die mir vorher nie gereicht haben. Genau, das macht man halt, wenn man Nährstoffe und Energiebedarf deckt. Genau, gibt noch ein paar andere, aber ich würde sagen, das sind jetzt erstmal die drei wichtigsten, um darauf so ein bisschen einzugehen.
Was ist denn deine Meinung zu dem gehypten Thema Abnehmspritze?
Ich habe auf diese Frage gewartet.
Ich auch.
An sich ist die Abnehmspritze eine interessante Sache. Man muss hier verstehen, wie das Ganze funktioniert, dann kann man es relativ schnell eingrenzen, wann es Sinn macht, diese zu nehmen. Die Abnehmspritze enthält einen Stoff, der eine ähnliche Wirkung hat wie GLP-1. Das ist ein Hormon, das im Körper Sättigung vermittelt. Genau. Und das macht dann eben das Medikament auch. Es vermittelt Sättigung. Und führt dann eben dazu, dass Personen weniger Kalorien essen können, als sie brauchen und nehmen dadurch ab. Wenn man keine Ahnung von Nährstoffen hat und diese nicht beachtet, hat man am Ende das gleiche Problem wie bei jeder Crash-Diät. Weil es einfach nur eine Kalorienverringerung ist, wieder hier, aber halt nicht durch Willenskraft, sondern ich habe sie selber noch nie genommen, aber das ist so ein bisschen das, was ich aus den Empfehlungen oder halt nicht Empfehlungen, aber aus so Erfahrungen mitgenommen habe. Wenn man es gut dosiert hinbekommt, ist es am Anfang so, als wäre einem leicht übel. Also körperlich kann man den gleichen Effekt auch haben, wenn man hartes Krafttraining macht. Dann schüttet man auch viel GLP-1 aus. Das ist so eine leichte Übelkeit. Und die Frage ist, ob dieses Gefühl geil ist. Aber das ist wahrscheinlich nicht bei jedem so. Die Sache ist, ich kann es nicht sagen, weil ich habe es selber noch nicht genommen und ich arbeite damit auch nicht, weil das natürlich hauptsächlich eigentlich Diabetikern vorenthalten ist, beziehungsweise stark adipösen Menschen. Also alles führt hier immer mit zurück. Man muss gucken, was der Körper braucht. Und wenn er das bekommt, was er braucht, ist er so, ich bin bei allem dabei. Let's go.
Ja.
Genau.
Wahrscheinlich auch so eine nachhaltige Lifestyle-Änderung komplett. Ne? Also wie du meintest, also auf Nährstoffe achten, das ist ja schon so ein gewisses Mindset. Da muss man erst mal reinkommen.
Ja.
In der Folge zum Stoffwechsel habe ich mit Daniela Kielkowski schon so über ein paar Mythen gesprochen zum Thema Stoffwechsel. Und das würde ich jetzt gerne mit dir zum Thema Abnehmen und Diäten nochmal fix machen. Du bekommst jetzt von mir ein paar Statements und dann einfach deine Meinung dazu kurz und knapp.
Okay.
Essen nach 18 Uhr macht dick.
Nein, schau mich an. Wie ich vorher schon gesagt habe, es kommt auf die Energiebilanz an. Und ob man das in erster Linie in der Nacht isst, am Morgen, mittags, ist total egal. Wenn man genauer reingeht, gibt es da schon minimale Unterschiede. Aber das ist der wichtigste Punkt. Ein Kaloriendefizit ist der wichtigste Punkt, beziehungsweise eine Kalorienbilanz. Mhm. Und dann kann man über Mahlzeitenhäufigkeit und so weiter reden. Natürlich, wenn man extrem spät ist und ganz viel isst, dann ist der Schlaf wahrscheinlich schlechter und das könnte den nächsten Tag beeinflussen, weil das auch wieder, wenn man sich nicht so gut erholt, dann auch eher vielleicht zu Heißhunger neigt. Aber an sich muss man sich nicht stressen, wenn man nach 18 Uhr was isst.
Ja, Abendessen ist auch einfach was Soziales.
Ja, ist auch meine Lieblingsmahlzeit am Tag, weil ich habe da Zeit.
Ja. Ja. Viele kleine Mahlzeiten sind besser als drei große.
Ich bin Verfechter von 3 bis 4 Mahlzeiten meistens, höchstens 5, mhm. weil dann ist man die ganze Zeit am Essen und dann hat das Verdauungssystem auch keine Pause. Mhm. Also die Idee ist schon optimalerweise, dass man zwischen Mahlzeiten 4 Stunden Pause lässt, damit auch mal der Körper was anderes macht als nur verdaut und man sich auch wirklich satt fühlen kann, weil die Mahlzeiten groß genug sind.
Mhm. Ja. Kohlenhydrate machen dick.
Nein, natürlich nicht. Kohlenhydrate machen nicht dick. Das Wichtige an Kohlenhydraten ist, dass sie nicht isoliert auf den Teller kommen, sondern dass sie immer, sagen wir mal, angezogen, eingepackt sind. Mhm. Weil sie können den Blutzucker verändern. Und wenn man Blutzuckerspitzen hat, rauscht man erst total hoch. Dann rauscht man runter, weil der Körper das irgendwie ausgleichen muss. Und dann hat man wie so ein Zuckertief und das führt meistens erneut zum Heißhunger und man greift wieder zu Dingen, die halt schnell den Blutzucker hochbringen. Unglaublich unangenehm, übertriebener Heißhunger, das ist nicht so schön. Wenn man da aber Proteine, Gemüse, Fette dazu packt oder Bewegung oder Essig, dann hält man den Blutzucker stabil und dann sind Kohlenhydrate kein Problem. Mhm. Wenn man die anderen beiden Gruppen Fette und Proteine ausreichend deckt und dann einfach sozusagen den Rest mit Kohlenhydraten vollmacht.
Mhm. Okay. Wer abnehmen will, sollte viel schlafen.
Ausreichend schlafen. Das auf jeden Fall. Ich müsste noch mal gucken, wo ich das gelesen habe, aber man kann das ganz gut anwenden, dass sozusagen die Insulinsensitivität bei schlechtem Schlaf sich um 30-40% verschlechtert.
Wow.
Das ist ganz schön viel, weil das bedeutet, dass es weniger gut funktioniert und dass man in dem Moment mehr in eine, sag ich mal, Insulinresistenz reinrutscht. Und das hat sehr viel mit Heißhunger zu tun und sehr viel mit, der Körper versteht nicht, dass er Körperfett verstoffwechseln soll und deswegen lässt das einfach da, wo es ist. Also letztendlich, ja, Schlaf ist sehr wichtig.
Apfelessig hilft beim Abnehmen.
Um auf das Kohlenhydratthema zurückzukommen, Apfelessig kann bei der Blutzuckerregulierung helfen und damit zu weniger Heißhunger führen. Aber alleine nur Apfelessig zu trinken, macht keinen Sinn, weil wenn man kein Kaloriendefizit hat, nimmt man nicht ab. Mhm. Kaloriendefizit ist die Basis von Abnehmen, sonst funktioniert es nicht. Sonst wird dein Körper niemals sagen, hey, ich bekomme genug rein, aber lass mal zum Spaß Körperfett abbauen. Einfach nur so. Würde er niemals machen. Es macht überhaupt keinen Sinn.
Ja. Menschen mit zu hohem BMI sind ungesund.
Nein, weil der BMI sich nur nach der Größe und dem Gewicht richtet. Ab dem Moment, wo man eine höhere Muskelmasse hat, kann man auch einen hohen BMI haben. Und das ist dann einfach falsch.
Mhm. Genau. Und vielleicht noch zusammenfassend, was würdest du sagen, sind so deine Top 3 Tipps, um langfristig und gesund abzunehmen?
Energieverbrauch kennen, Nährstoffe abdecken, Spaß an seinen Gewohnheiten haben.
Besonders der letzte Punkt, das ist auch etwas, was ich immer predige, also auch so ein bisschen ja vom Mindset her, sich nicht zu dogmatisch zu verhalten, weil das stresst einen und es macht dann auch keinen Spaß mehr.
Ja, und viele sind so, dass sie sagen, hey, ja, okay, ich möchte abnehmen, ich gehe joggen. Ich hasse Joggen.
Ja.
Ich würde niemals joggen.
Ja.
Zumindest nicht auf regelmäßiger Basis. Mhm. Aber ich habe eine Sportart, in der ich immer wieder ins Laufen kommen muss. Es interessiert mich aber nicht, beziehungsweise es macht mir Spaß, weil ich irgendeinen Ball hinterher renne, mhm, und weil es für mich Spielen ist.
Mhm.
Ja. Gleiches, ähnliches Bewegungsmuster, aber ich habe halt einfach Spaß dabei und bin im Moment, und es ist eine ganz andere Art für mich, mich zu bewegen, und deswegen bleibe ich dabei.
Mhm. Ja.
Joggen würde ich nicht.
Nee.
Aber wer gerne joggen mag, bitte geht joggen.
Also, ja.
Ich will es euch nicht schlecht reden.
Super, dann sind wir jetzt auch schon am Ende. Vielen, vielen Dank dir, Alessia, für die ganzen Insights und dein geballtes Know-how. Also ich habe heute auch viel gelernt und danke für deine Zeit.
Das freut mich. Ich fand es auch sehr schön. Danke, hier sein zu dürfen.
Wirkstoffwunde. Ihr habt es ja eben von Alessia schon gehört. Aus der Verzehrstudie vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft geht hervor, dass mindestens 75% der Teilnehmerinnen bis 50 Jahre die empfohlene tägliche Zufuhr von Eisen nicht erreichen. Während in der gesamten Bevölkerung Europas 5-10% unter Eisenmangel leiden, sind unter den Frauen im gebärfähigen Alter ganze 20% betroffen. Neben Heißhungerattacken, wie Alessia sie beschrieben hat, sind weitere Symptome von Eisenmangel Müdigkeit und Schwäche, Konzentrationsschwierigkeiten, eingerissene Mundwinkel, Kopfschmerzen oder auch rissige Nägel. Die Ursachen für einen dauerhaften Eisenmangel können ganz unterschiedlich sein. Manchmal liegt es an einer Glutenunverträglichkeit, einer Magenschleimhautentzündung oder einer starken Menstruationsblutung. Frauen, die schwanger sind oder stillen, haben natürlich einen erhöhten Eisenbedarf, genauso wie Frauen, die mit einer Kupferspirale verhüten. Viele Frauen supplementieren deshalb Eisen, um ihre Speicher aufzufüllen. In der Verzehrstudie sind es bei Frauen zwischen 25 und 34 Jahren ganze 67%. Auch ich supplementiere Eisen, und was mich lange gestört hat, ist dieser stark metallische Eisengeschmack bei den meisten Supplements. Und wenn es euch auch so geht, dann ist vielleicht unser Produkt von HerOne das Richtige für euch. Wir haben nämlich einen Nutri-Juice rausgebracht, Blueberry Bliss heißt er, und er ist der erste hochdosierte Eisensaft ohne diesen typischen Eisengeschmack. Er schmeckt wunderbar nach Blaubeeren und deckt trotzdem 100% eures Tagesbedarfs an Eisen ab und enthält zusätzlich noch 11 weitere Vitamine und Mineralstoffe mit wirklich nur 2 Esslöffeln an einem Tag. Also super hochwertige Zutaten, super einfach einzunehmen und das Ganze hergestellt in der Schweiz. Den Nutri-Juice Blueberry Bliss von HerOne verlinke ich euch mal in den Shownotes. So, ihr Lieben, das war's auch schon mit dieser, wie ich finde, sehr spannenden Folge von PMS, Podcasting My Sanity. Falls ihr noch mehr zu dem Thema wissen wollt, dann hört doch auch gern mal in Folge 7 mit Daniela Kielkowski rein. Da haben wir über das Thema Stoffwechsel gesprochen und welchen Einfluss dieser auf unser Gewicht hat. Dabei ging es übrigens auch ums Intervallfasten und warum das vielleicht doch nicht die ganz optimale Allzweckwaffe ist. Falls ihr noch weitere Fragen zu dem Thema habt, dann schickt sie mir doch gerne an podcast@her.one. Ansonsten freue ich mich natürlich wie immer über eure Bewertungen bei Spotify, Apple Podcast oder Amazon Music. So, das war's jetzt auch von mir und danke fürs Zuhören. Bis nächste Woche.